Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wenn dich der packt, liest du auch die anderen. Garantiert, so sprach neulich ein junger Buchhändler zu mir, voll ajour, was Markus Heitz anging. Und sein jüngstes Fantasy-Großwerk »Die Rückkehr der Zwerge«, die gleich zweibändige Fortsetzung einer Saga des Schriftstellers. Ein Millionenpublikum war schon gefesselt und, ja, jetzt bin ich's auch. Der Buchhändler lag völlig richtig. In 2 Tagen hatte ich die 1000 Seiten weggeschmökert. Und jetzt sind wir mit dem Schöpfer verbunden in Homburg im Saarland, wo er lebt. Guten Tag, Markus Heitz. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, hallo, guten Tag. Mit so einem Kompliment starte ich natürlich gern, ne?
Meine Güte, Herr Heitz, ich kann gleich das Nächste sagen. Was haben Sie wieder für eine Action entfesselt? Ihre Fans, die mussten allerdings länger warten, 6 Jahre seit dem letzten 5. Band. Jetzt mit Karacho, dieser Doppelschlag, war es wieder Zeit für die Zwerge?
Das war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Es war einfach Zeit. Also nach dem 5. Band, das ist ja schon ein bisschen her, habe ich so vor mich hingegrübelt, führe ich praktisch das Geschehen fort oder mache ich was komplett Neues? Es hat sich herausgestellt, dass ich da einen kleinen Zeitsprung mache und ein paar Dinge umwandle, sozusagen im Setting. Und das war genau richtig, weil ich habe gemerkt, der Flow war sofort da und deshalb gab es auch eben diesen Doppelband.
Ich gestehe es ja offen, Herr Heitz, als ich hörte Zwerge, da habe ich erst die Augen verdreht. Ach Gottchen, hoffentlich ist nicht so Tolkien, Hobbitswichtel, die mich nur genervt haben. Aber ja, von wegen, also Ihre Zwerge, das sind schwer bewaffnete Muskelmänner, die dem Ork oder sonstigem Gelichter mit einem einzigen Schwerthieb den Schädel spalten. Wie kamen Sie eigentlich zu diesem starken Kleinen? Vor bald 20 Jahren schon haben Sie die Reihe begonnen.
Der Deutsche kennt ja Zwerge eher so als Vorgartenschmuck, wenn man so möchte. Wer ein bisschen aufgepasst hat, sieht man die öfter dann in Märchen, wo sie auch vorkommen, aber oder vielleicht noch bei den Nibelungen. Und dann wird es schon eng. Aber alle Leute, die sich mit Fantasy auskennen, wissen, Zwerge sind immer vorne mit dabei, aber meistens nur schräg vorne, also nicht im Mittelpunkt. So, und es war einfach an der Zeit, bedingt auch dadurch, dass die Fantasy vor knapp 20 Jahren groß entdeckt wurde durch die Herr-der-Ringe-Verfilmung, war es eben an der Zeit, den Zwergen ein bisschen mehr Platz einzuräumen und sie in die Mitte zu schieben. Und ich fand die Zwerge immer als Volk großartig, mit einem gewissen schrägen Sinn für Humor, gewisser Durchschlagskraft und einer kleinen Vorliebe für Bier und gutes Essen, das war also genau mein Volk, wenn man so möchte.
Es ist ein ganzer Kosmos, den Sie da entfalten in diesen 6 oder 7 Bänden, muss man ja eigentlich schon sagen. Alles spielt im sogenannten geborgenen Land. Wie sieht's denn da aus? Was geht da ab? 1000 Jahre sind seither vergangen.
Genau, insgesamt sind 1000 Jahre zwischen Band 5 und Band 6 verstrichen. Also habe ich ein bisschen umgebastelt. Es gab diverse Einbrüche, es hat sich ein Meer gebildet und einige Berge sind neu entstanden. Es gibt eine latente Bedrohungslage, es gibt Durchgänge in dieses geborgene Land, die von den Zwergen traditionell geschützt werden. Allerdings ist ihr größter Held abhanden gekommen, Tungdil Goldhand, der in den anderen Bänden aufgetaucht ist. Und ein junger Zwerg, ein Gemmenschnitzer namens Guimron, macht sich auf, diesen verschollenen Helden zu finden und erlebt da diverseste, verschiedenste, wildeste Abenteuer.
Also wenn man gar nicht drin in dieser Welt wie ich jetzt war, dann ist es schon bemerkenswert, wie sie diese Welt ausstaffieren. Ja? Also dann erfährt man, was die Leute essen, was sie anhaben. Man erfährt was über die Topografie dieser Landschaft. Ganz viel geht es um ja, Kultursysteme sozusagen auch. Ja? Also wie sind die politischen Verhältnisse? Was für Waffensysteme? Wir sind ja immer noch in einem Land, wo es jetzt keine Elektrizität oder sonst was gibt, sondern das ist immer noch wirklich Fantasy-Märchenland. Das macht Ihnen anscheinend großen Spaß, das wirklich en Detail auszugestalten, diese Welt.
Also ich bin Jahrgang 71, das heißt, ich wurde groß mit klassischen Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das wird den wenigsten was sagen, aber es war praktisch vor der Erfindung des Computers. Da hat man Abenteuer sozusagen noch durch Erzählen erlebt mit einer Gruppe. Und dabei lernt man auch sehr genau, was es mit Ländern auf sich hat, wie Reiche konzipiert sein müssen, was braucht es, um eine Welt interessant zu machen, lebendig zu gestalten. Dann habe ich irgendwann noch Geschichte und Germanistik studiert und auch das war recht hilfreich. Das war jetzt nicht unbedingt notwendig, um Bücher zu schreiben, aber man lernt einfach ganz viel, was es eben ausmacht, wenn man Länder entwirft. Das gilt für eine Fantasy-Welt ebenso wie eine erdachte Welt, die in der Zukunft spielt oder irgendetwas anderes. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Wenn man eine Welt entwirft, halte dich an die Regeln und wenn du die Regeln brichst, dann nur mit guter Begründung. Oder aus, ja, dramaturgischen Gründen.
Für mich als begeisterter Game of Thrones-Gucker und George R. R. Martin-Leser war ja der ultimative Kick, Es gibt Drachen, jawohl. Wobei der gewalttätigste eine Drachin ist. Diese weibliche Form, die habe ich jetzt noch nirgends gelesen. Muss man das jetzt so sagen?
Nö, die gab es schon immer, aber die traten vielleicht nicht ganz so in Erscheinung. Ich meine, es das heißt ja immer, hüte dich vor den Müttern, wenn sie Kinder haben. Die sind gefährlicher als jeder Krieger. Warum sollte es dann bei den Drachen anders sein? So als Beispiel. Ja, ich meine, die Drachin ist ja die korrekte Bezeichnung für eine weibliche Ausgabe. Insofern ist das gar kein Ding.
Wir haben sogar eine richtige Drachensaga entworfen, habe ich jetzt gelesen. Die muss ich natürlich auch haben.
Oh, das freut mich sehr. Die spielt in den 20ern. Das ist eine
Was, in den 20ern?
Es ist eine erdachte Welt in den 20ern.
Ja, mit Drachen? Auch
mit Drachen. Und zwar, man kämpft da auf verschiedenste Art und Weisen gegen Drachen, inklusive Doppeldecker und Luftschiffen und allem drum und dran. Es klingt auf den ersten Blick etwas merkwürdig und abgefahren, aber es funktioniert und macht sehr viel Spaß. Da besteht die Herausforderung, eine Welt, die man kennt, die 20er Jahre, so zu adaptieren und so umzubauen, dass Drachen, die dort auftauchen, nicht automatisch als Fremdkörper erkannt werden, sondern dass die sich geschickt, raffiniert einbasteln. Also ich habe historische Ereignisse, die real waren, ebenso drin, wie erfunden ist. Und das ist die große Herausforderung beim Schreiben.
Also mit ihrer Drachen sind aber auch etliche andere starke Frauen am Start. Ganz schön fiese darunter in ihrer Welt, Herr Heitz. Soweit ich das jetzt sehe, herrscht ziemliche Gleichberechtigung, was die Neigung zu Mord und Totschlag angeht.
Das war aber auch, war schon Anfang an so. Als Rollenspieler, ich muss wieder dieses Rollenspielwort benutzen, war es auch völlig normal, verschiedenste Figuren und Charaktere zu führen, wie das ja heutzutage im Rollenspiel, in einem Computerrollenspiel auch ist. Das heißt, die Mischung von Männern und Frauen oder anderen Wesen in der Gruppe war immer gegeben. Und für mich war völlig klar, warum sollte ich dann beim Romane schreiben, ganz egal in welcher Welt, auch da Unterschiede machen, dass die einen immer ganz nett sind und brav und die anderen immer die Intriganten. Also auch da ist die Mischung völlig normal.
Und apropos Mord und Totschlag, da haben Sie ja eine, würde ich mal sagen, voll entwickelte Killer-Splatter-Fantasie. Ich bin zwischendurch echt zusammengezuckt, so etwa beim geflügelten Nachtmahr mit seinen Reißzähnen. Bedenklich, bedenklich, Herr Heitz, oder gehört das eben zum Job, kill them all?
Naja, es kommt immer drauf an, wann, wie, wo und warum. Also es ist jetzt einfach nicht nur sozusagen sinnloses Wegsplattern und größtmöglicher Bodycount. Das macht mir zum Beispiel auch keinen Spaß. Also wenn, dann aus strategischen Gründen oder dramaturgisch sehr wertvoll das Ganze in Szene setzen. Und natürlich, wenn es dann eine Fantasy-Welt ist, muss das entsprechend eben auch aussehen, was Figuren, Monster und vielleicht auch Todesarten angeht. Da kann man sich schon austoben. Ich wurde auch schon gefragt, ob das irgendwie vielleicht pathologisch ist, aber das konnte ich bisher immer heftig vermeiden.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart und unseren Gast, den Fantasy-Autor Markus Heitz. Auflagenmillionär, nicht nur mit seiner jetzt sechsbändigen Zwergensaga im geborgenen Land. Es gibt noch viele weitere, insgesamt 60 Bücher sollen es sein, plus Computerspielen und. Wie ging's denn damit überhaupt los, Herr Heitz? Sie haben vorhin schon gesagt, ich bin Jahrgang 71 mit Pen-and-Paper-Rollenspielen aufgewachsen. Literarisch hätte ich jetzt so vermutet, ja, frühjugendliche Herr-der-Ringe-Sozialisation.
Da kann ich direkt schon mal gestehen, dass ich 3 Anläufe gebraucht habe, um durch den ersten Band von Herr der Ringe zu kommen.
Ja, da bin ich aber froh. Ich war nämlich auch so einer, mich hat das irgendwie überhaupt nicht gepackt.
Man muss halt gucken, wie alt das Buch ist und wenn du als Jugendlicher erstmal drauf stößt und wunderst dich halt schon, wie die Sprache doch ein bisschen anders und schwerfälliger daherkommt, aus heutiger Sicht natürlich betrachtet. Aber trotzdem fand ich die Welt faszinierend. Deshalb bin ich dran geblieben und habe es zu Ende gelesen. Aber am Anfang war die Dorfbibliothek, da stand alles rum, was man so lesen konnte, von klassischen Helden, Sagen, Märchen, Legenden, 3 Fragezeichen, was man eben so liest als Jugendlicher. Und dann habe ich gemerkt, dass du mit Sprache alles tun kannst, alles erfinden, jede Welt ins Leben rufen, die du möchtest. Alles, was du brauchst, ist Vorstellungskraft und Ausdrucksvermögen. Und dann habe ich gemerkt, Geschichten erzählen könnte so meins sein und bin diesen Weg mit 1-2 Umwegen über Journalismus und ungeschränktes Lehramtsstudium bin ich auch dann stringent gefolgt.
Ich meine, Sie haben Germanistik und Geschichte studiert, ordentlich abgeschlossen, waren dann ja fast 10 Jahre Journalist bei der Saarbrücker Zeitung. Waren Sie da immer schon so parallel ein Fantasy-Autor oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wenn man kreativ ist heutzutage, ist es ja so, egal ob Musiker, Bildhauer, Schreiber, was auch immer, können 3-4% von dem Leben, was ihre Werke einbringen. Der Rest hat einen Hauptjob, wie mein Hauptjob damals Journalist war. Und alles, was man nebenbei macht, Bücher schreiben, das wirft ein bisschen was ab für Anzahlung fürs Auto oder Urlaub oder sonst was. Das muss man wissen, bevor man mit beiden Füßen voran ins Kreative reinspringt. Das war völlig klar, dass das ein Nebenjob bleiben könnte. Das war mir aber egal, weil das nebenbei Abtauchen, das Erfinden von neuen Welten, Die Verbindung von Erfundenem und Realem hat unglaublich viel Spaß gemacht. Dass es dann im Endeffekt so optimal lief, dass ich seit 2004 ausschließlich davon leben kann, das ist natürlich im Endeffekt so ein kreativer Lottogewinn, wenn man so möchte.
Die Fantasy, das ist inzwischen eins der umsatzstärksten Segmente auf dem Buchmarkt und Sie gehören zu den erfolgreichsten deutschen Autoren mit Abstand, haben längst auch internationalen Namen. So die offizielle Literaturkritik, so der großen Feuilletons der Tageszeitungen und der Sender, die lassen Sie aber doch irgendwie und den ganzen Bereich so eher links liegen. Ärgert Sie das eigentlich?
Nö, ich bin da entspannt. Da ich ja mal Germanistik studiert habe, wusste ich ja, was auf mich zukommt, was manche Ecken der Literatur angeht oder des Literaturgeschäfts. Das ist aber völlig okay. Es mag vielleicht so ein bisschen reflexhafte Abwehr von Literatur sein, die jetzt nicht unbedingt mit Wissensvermittlung oder erkenne dich selbst Gegenständen im Erzählen daherkommt. Wobei ich immer sage, die Fantastik war schon immer in der großen Literatur unterwegs. Also wenn wir beispielsweise Faust nehmen, wenn wir bei Faust alles fantastisch rausnehmen, bleibt ein alter Mann, der ein junges Mädchen begehrt. Das ist jetzt irgendwie, das hat man schon gehabt, aber ohne Teufel, ohne Hexen, ohne die Szene in Auerbachs Keller, nichts. Wir denken bitte an Kollege Kafka, wir denken an die Verwandlung, wir denken gerne an Bulgakov, Meister, Margarita. Da sind wir im Literaturbereich ganz weit vorne und haben stapelweise, tonnenweise Fantastik drin, ohne die diese Romane und Werke zum Beispiel gar nicht funktioniert hätten.
Ich meine, mit der offiziellen Literaturkritik, das kann Ihnen ja im Prinzip auch völlig egal sein. Wenn Sie auftreten, werden Sie gefeiert wie ein Rockstar. Die Fans kommen in Scharen und in Kostümen ihrer Figuren bis hin zu schwarzen Kontaktlinsen, habe ich irgendwo gelesen.
Es begab sich zu einer Lesung, dass ich praktisch da saß und dann kamen plötzlich zwei Bösewichter aus meinem Zwerge-Roman rein und da stutzt man doch schon einen Moment und denkt, ist es jetzt soweit, habe ich den Verstand doch verloren, sehe ich jetzt schon meine eigenen Figuren auf meiner Lesung, aber nein, es waren tatsächlich zwei hervorragend aufgemachte Leute als Albin und als Magierin, das war echt großes Augenkino, wenn man so möchte. Und trotzdem, wie gesagt, ich zuckte kurz zusammen, dachte mir, aha, okay, gut, Klischee, jetzt bin ich doch verrückt.
Ein Mordsschub erheizt in Sachen Fantasy, also auch bei einem nicht affinen Publikum, hat ja so Game of Thrones erzeugt. Ne? Die Serienverfilmung der Romane von George R. R. Martin, den vorher auch keiner jenseits der Fantasy-Sphäre kannte. Als ich jetzt so ihre Zwerge las, dachte ich, Mann, oh Mann, das ist eigentlich vom selben Kaliber. Also Top-Filmniveau. Gab es da eigentlich nie Angebote, Ideen für einen Film oder ist da die finanzielle Luft vielleicht auch raus, so 100 Millionen Game of Thrones von den Peter Jackson Tolkien-Orgien ganz zu schweigen, Herr, so viel Geld hat keiner mehr?
Also Anfragen gibt es immer wieder mal, aber wenn es dann darum geht in Sachen Budget, dann wird es halt sehr eng. Das Problem in Anführungszeichen, das diese Art von Verfilmung hat, ist, dass inzwischen hohe Maßstäbe gesetzt wurden. Herr der Ringe hat damit angefangen. Game of Thrones hat ganz tolle Bilder, Kostüme, Settings und das wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer halt eben inzwischen als Standard. Also kann man nicht anfangen mit irgendwie zusammengelöteten Sachen, die dann eher schäbig aussehen. Und das weiß auch jeder Streamer, das weiß jeder Produzent, das weiß jeder Filmhersteller, dass er da pro Folge, sage ich jetzt mal, nicht unter 5 Millionen rauskommt oder reinkommt.
Sie waren ja schon wer, als dieser Game of Thrones-Hype durchs Land fuhr. Wie war das denn eigentlich für Sie, entweder vorm Fernseher zu hocken oder auch die Bücher zu lesen, die Sie vermutlich schon längst kannten, zu denken, jetzt guck mal einer an, jetzt nimmt ja der Junge da aus New Mexico, vorher kannte ihn überhaupt niemand, jetzt nimmt er dir dermaßen die Butter vom Brot.
Also ich freue mich über jeden, der Erfolg hat mit seiner fantastischen Geschichte, ganz egal wann. Meine hat ja auch ein bisschen drauf gewartet. Ich kannte lustigerweise George R. Martin vorher auch nicht. Mit zunehmendem Schreiben habe ich das Lesen von Fantasy mehr oder weniger eingestellt, weil ich ja ständig mit eigenen Welten beschäftigt bin und ich mir auch bewusst den Kopf frei halten möchte von den Werken anderer Leute. Also wusste ich natürlich, dass es ihn gibt, aber habe nichts von ihm gelesen. Mhm. Mein sozusagen Initialpunkt für die Zwerge lag ja nochmal 10 Jahre vorher. Ich habe es eingangs kurz erwähnt, es war die Verfilmung von Herr der Ringe und die hat weltweit richtig durchgezündet. Danach kam Game of Thrones, nochmal, wenn man so möchte, war das schon wieder eine neue Welle. Aber die allererste große Fantasy-Welle wurde ausgelöst von der Verfilmung von Herr der Ringe. Und da waren die Zwerge zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Wie sieht es aus mit neuen Plänen, guten Vorsätzen, literarischen für 2022?
Tatsächlich gehen meine Vorsätze und Pläne über 23 hinaus. Ich bin so ein kleiner Planer und Plotter. Ich gehe auch recht strukturiert an meine Romane ran. Nächstes Jahr gibt es natürlich 2 neue Bücher. Im Frühjahr kommt der 2. Teil von Ära und im Herbst dann der nächste Zwergeband. Ganz kurz zu Ära, ist vielleicht für Leute interessant, die sich für Religion interessieren. Es spielt in einer realen Welt, in unserer Welt, in der auf einen Schlag alle Gottheiten, zu denen die Menschheit jemals gebetet hat, überall zurückkommen. Außer der Gott von den Christen, Juden und Moslems, die haben ein Problem. Die sind nämlich jetzt die Völker ohne Gott. Und in dieser Welt gibt es sozusagen einen Ermittler, einen Atheisten, der Verbrechen aufklärt, die irgendwie mit Gottheiten zu tun haben. Das war insofern hochinteressant, herauszufinden, welche Gottheiten es überhaupt gab, zu denen die Menschheit gebetet hat. Also es ist hoch interessant und hochspannend. Insofern bildet auch Schreiben mich jedes Mal neu, wenn man so möchte.
Gut, dies als Appetizer für die neuen Heizsachen. Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall dafür beste Schaffenskraft. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und ja, Dankeschön, Markus Heitz, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne. Bis denn.
Alles Gute. Und die Rückkehr der Zwerge, die zwei Bände, sind im Knauer Verlag als Paperback erschienen. Zusammen circa 1000 Seiten, jeweils 15 € pro Buch.